بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. بارك الله فيكم für eure Anwesenheit. Aber ich bitte mal die Brüder, بارك الله فيكم, dass ihr vor mir sitzt und nicht seitlich. بارك الله فيكم, damit ich keine Nackenprobleme bekomme, wenn ich immer so schauen muss. Ja? بارك الله فيكم, man sitzt vor dem Referenten. Ja? جزاكم الله خيراً. Und gemütlich könnt ihr euch zu Hause machen, inshallah, ja, bei einem schönen Tee oder Kaffee. Jazakumullahu khairan. Wir machen weiter, inshallah ta'ala, mit dem Thema Ad-Dua, und zwar mit einigen weiteren Benimmregeln beim Dua. Und eines der wichtigsten Benimmregeln beim Dua ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala anflehen und anrufen, und niemanden anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala sagt, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Und die Masajid gehören Allah, so rufe keinen anderen außer Allah an. Was ist Masajid? Masajid ist der Plural von Masjad oder auch Masjid. Masjid bedeutet also die Stellen, die wir benutzen beim Sujud. Also Stirn, Hände, Knie, Füße. Allah ibarik fik. Und Masjid ist eben die Moschee. Also, diese Stellen des Niederwerfens, Stirn, Nase, wie gesagt, die beiden Hände, die beiden Knie und die beiden Fußzehen, die sollen wir auf den Boden legen, also eine Niederwerfung vollziehen, nur für Allah, für keinen anderen außer Allah. Das ist die eine Bedeutung. Die zweite Bedeutung von Masajid, wie gesagt, Plural von Masjid, also Plural von Moscheen, also die Gebetsstätten gehören Allah. Also ruft keinen anderen an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das führt uns zu einem wichtigen Thema, eben, dass es leider Menschen gibt, die andere anrufen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das war der Ausgang oder die Grundlage der Mushrikun zur Zeit des Propheten alayhi salatu wassalam. Und natürlich auch die Götzendiener vor dem Propheten alayhi salatu wassalam, also dass sie einen anderen angebetet haben in Form des Dua, dass sie einen anderen angefleht haben, um Hilfe gebeten haben bei einem anderen außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Ash-Shirk, also der Polytheismus. Deswegen möchte ich ein bisschen ausholen bei diesem Aspekt, da leider heute wieder einmal, nachdem eigentlich die Muslime mitbekommen haben, dass Anrufen eines anderen außer Allah, dass das Schirk ist, das geht nicht, wir dürfen keine Gräber anbeten, gibt es wieder eine Belebung dieser Bid'ah oder dieses Schirks, möge Allah uns davor bewahren, ist leider verbreitet in der muslimischen Welt, und es gibt auch Menschen, die das hier verbreiten wollen. Deswegen sollte ein Muslim auch diese Aspekte lernen, warum das Anrufen eines anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt ist. Erst einmal, dass du Hilfe verlangst. Hier müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Einmal die Hilfe für etwas, was ein Geschöpf auch machen kann. Das ist halal. Wenn ich dir sage, kannst du bitte mal das Auto mit anschieben, ich habe eine Panne. Das ist kein Schirk. Ich habe dich um etwas gebeten. Ist ein Mensch dazu in der Lage? Ja. Also darf ich Menschen um diese Sache bitten. Ich bitte dich, trage mit mir eine Sache. Hilf mir bei der Wohnungssuche. Gib mir Nachhilfe. Ist ja egal, was es ist. Also, dass ich jemanden um Hilfe bitte, wenn es darum geht, um Dinge, die ein Mensch vollziehen kann, dann nennen wir das nicht Schirk. Ein Beispiel aus dem Koran ist die Geschichte von Musa a.s. Allah sagt, da bat ihn derjenige aus seiner Gruppe gegen den aus der feindlichen Gruppe um Hilfe. Und hier benutzt Allah azza wa jal das Verb istighatha. Al-istighatha ist das Bitten um Hilfe. So, diese istighatha als Anbetung gebührt sie nur Allah jalla wa ala. Also wenn du jemanden anbeten möchtest mit dieser Ibadah, dem Gottesdienst, da, also das Ersuch oder der Ersuch nach Hilfe, die Bitte nach Hilfe, das gebührt nur Allah Jalla wa Ala. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern das ist eine weltliche Bitte, denn ihr kennt die Geschichte von Musa alayhi salam, da sah, wie zwei sich streiten und der eine, der zum Volk von Musa gehört hat, hat gesagt, Musa, kannst du mal herkommen, mir helfen. So, wenn Allah Azza wa Jalla also diese Istighatha hier, das Bitten um Hilfe, kommentarlos erwähnt, ist es also erlaubt. Wäre diese Form haram, hätte Allah gesagt, das geht nicht und warum machst du das und so weiter. Warum ist das erlaubt? Noch einmal, es ist eine weltliche Angelegenheit. Was bedeutet weltlich? Der Mensch ist imstande, es zu tun. Normalerweise, Menschen können dies machen. Es kann ja sein, dass der eine jetzt nicht helfen kann, aber allgemein Menschen. Können sie helfen in dieser Situation? Können Sie was tragen? Ja, also ist es keine verbotene Istighatha. Oder eben verbotene Dua. Wenn, und jetzt kommen wir zur zweiten Ebene oder zweiten Art des Dua oder Istighatha, Isti'an. Es gibt ja mehrere Begriffe, die meinen, dass du von jemandem was verlangst. Und zwar Dinge, die nur Allah vollziehen kann. Dinge, die nur Allah vollziehen kann. Wer kann Leben schenken? Allah. Wer kann versorgen? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer kann heilen? Allah azza wa jal. Wer kann Recht leiten? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer beschert Kinder? Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Dinge darfst du nicht von einem Menschen verlangen. Wie? Darf ich dann also nicht zum Arzt? Der Arzt heilt nicht, er behandelt. Behandlung ist eine Sache, er gibt das Medikament, er sagt immer zu, dass Kopfschmerzen, der Grund ist so und so und so. Aber der Heilungsprozess, der Heilende ist wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Du darfst gerne nach Arbeit suchen, aber wer ist der Versorger, Jalla Jalaluhu? Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst gerne, du hast keine Kinder, möge Allah uns alle rechtschaffene Kinder geben, du kannst zum Kinderwunschzentrum gehen, ja, und dich behandeln lassen. Aber wer schenkt Kinder? Allah subhanahu wa ta'ala. Also das müssen wir schön unterscheiden. Wenn ich jetzt also zu einem Menschen gehe und etwas von ihm verlange, zu dem kein Mensch imstande ist, weil es göttliche Handlungen sind, ist das Schirk. Also Schirk ist, dass ich eine Sache verlange, um eine Sache flehe, eine Sache bitte, wozu nur Allah imstande ist, aber ich bitte nicht Allah, sondern einen Menschen. Das finden wir leider heutzutage, wo an Gräbern, bei Friedhöfen oder auch fern von denen, du sitzt hier in Deutschland, aber du flehst Sidi XY in Ägypten, in Marokko, in Tunesien, Türkei an. Er kennt mich, er weiß, was ich will. Das ist Schirk, möge Allah uns davor bewahren. Warum? Weil du ihm, diesem Verstorbenen, göttliche Eigenschaften zuschreibst. Er kann dich hören, er weiß das Verborgene, nämlich was du in deinem Herzen an Wünschen hast. Das sind göttliche Eigenschaften, die hat nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also dürfen wir keine verstorbenen Menschen anbeten, indem wir sie anflehen, und auch nicht Abwesende, mit denen wir nicht in Kontakt stehen. Warum müssen wir das erwähnen, weil es gibt die sogenannte Rabita bei Sekten. Rabita bedeutet, ein Scheich lebt, sagen wir mal, in Mekka und du bist hier in Deutschland. Ohne dass du telefonierst, WhatsApp-Nachricht schickst, nichts davon. Du musst nur an die Sache denken, Telepathie also, ja. Du musst nur an die Sache denken, dein Scheich weiß, was du willst. Das ist Kufr. Warum? Weil du schreibst ihm das Wissen über das Verborgene. Wer kennt das Verborgene? Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Also kannst du nicht jemanden anflehen, der nicht anwesend ist, mit dem du nicht redest, auch wenn er nicht anwesend ist, über Telefon, über WhatsApp, irgendwie eine Kommunikation herrscht. Nur weil du einen Wunsch hast, erkennt das kein Mensch. Und noch einmal, vielleicht für den einen oder anderen ist das klar, aber leider gibt es Anhänger von Sekten, die das verbreiten, die Menschen zum Schirk wieder zurückführen wollen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt was? Oder ist es besser, oder ist derjenige besser, der dem in Not geratenen, wenn er ihn anruft, antwortet? Also anders übersetzt. Wer ist derjenige, der den in Not geratenen antwortet, außer Allah? Und wer ist derjenige, der die Kummer und Sorgen aufhebt? أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ. Wer denn sonst? Allah sagt, Azza wa Jalla danach, أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ. Gibt es denn einen Gott neben Allah? Also gibt es jemanden, der die Bittgebete erhören kann neben Allah? Es mag sein, dass, wie gesagt, der eine oder andere sagt, aber warum redet ihr jetzt darüber? Das ist doch klar. Ja, leider nicht. Es gibt viele Menschen, leider, die gehören zu den Sekten an, die ihre Awliya anflehen. Sidi, helf mir, ich habe eine Prüfung, du weißt ja Bescheid. Und deswegen gib mir gute Fragen. A'udhu billah, möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist Schirk. Das ist genau das Gleiche, was die Mushrikun zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Denn wir müssen wissen, besonders im Tasawuf, im Sufismus, und zwar die entstellte Form. Nicht so wie Al-Hasan al-Basri, Al-Junaid und Dhunnun und Malik ibn Dinar, Al-Fudayl ibn Iyad, Abdullah ibn al-Mubarak. Das sind gewaltige Gelehrte, die über As-Suluk, also das Benehmen und At-Tazkiyah geredet haben. Wir reden nicht über diese Gewaltigen, die haben der Sunna gefolgt oder die sind der Sunna gefolgt. Wir reden über die entstellte Form, in der leider Schirk eingetreten ist. Diese Sekte, sie spricht über ihre Awliya und vergibt Bezeichnungen, wie zum Beispiel Al-Qutb. Al-Qutb ist ein Pol, also etwas Gewaltiges. Oder Al-Rauth, also schon dieser Begriff, Al-Rauth. Al-Rauth ist also der Helfer, er hilft dir. Die sind alle tot, aber sie helfen dir. Oder Al-Abdal. Al-Abdal, ersetzen sich, beziehungsweise es gibt immer einen Nachfolger. Für was? Für den Zusammenhalt der Dunya. Okay, und was macht Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn diese Menschen, die tot sind, diese Dunya zusammenhalten. Deswegen, diese Aqida, möge Allah uns davor bewahren, ist fatal. Jetzt gibt es eine Sache, die finden wir im Sufismus und bei den Schiiten. Und zwar, dass sie eben jemanden anrufen, anflehen, ja, die Schiiten sagen, ja, Hussein, und die Sufis sagen, ja, Badawi, oder ja, irgendetwas, also, oh, du, oder auch sie sagen, Madad, Madad, also Hilfe, Beistand, oh, Prophet, Madad, ja, Rasulallah, Beistand. Ist das erlaubt? Und die Antwort lautet nein. Denn wir müssen Allah anflehen, Allah anbeten. Du darfst niemanden anrufen außer Allah subhanahu wa ta'ala, also anflehen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Menschen sagen, nein, nein, guck mal, wir sagen nicht Badawi oder wie sie alle heißen, diese Awliya, die verstorben sind, dass sie die Welt regieren. Erstens, viele sagen es. Viele glauben tatsächlich, dass diese Verstorbenen diese Welt verwalten, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich Unglaube, möge Allah uns davor bewahren. Aber jetzt diejenigen, die sagen, nee, das sind nur Vermittler. Ich kann nicht direkt sagen, ja Rabbi, hilf mir. Warum denn nicht? Ich habe so viele Sünden. Und wer hat gesagt, dass du, wenn du Sünden hast, nicht direkt Allah anflehen kannst? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, ich bin nahe, so bin ich nahe. Ich erhöre das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. Aber sie sagen, nein, nein, es ist nur ein Fürsprecher. Also ich kann nicht direkt Allah anflehen, sondern ich muss einen anderen anflehen. Ob es der Prophet ist, alayhi salatu wassalam, al-Hassan, al-Hussein, Ali, wie gesagt, die Schiiten haben das, die Sufis haben das. Und der überträgt dann meinen Wunsch an Allah subhanahu wa ta'ala. Da sagen wir, genau das Gleiche haben die Mushrikun gesagt. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Und sie verehren anstelle von Allah, was ihnen weder schaden noch nützen kann. Die Mushrikun verehren neben Allah subhanahu wa ta'ala ihre Götzen. Diese Götzen können dir nicht schaden. Sie machen dich weder krank, noch können sie dir nutzen. Sie machen dich auch nicht gesund. Wer ist derjenige, der Krankheit und Gesundheit lenkt? Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie verehren anstelle von Allah, was ihnen weder schaden noch nützen kann. Und sie sagen, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Also Abu Jahl und Abu Lahab und Umayya ibn Khalaf und wie sie alle heißen, diese Mushrikun, die haben gesagt, warum bitten wir unsere Götzen an? Damit die für uns Fürsprache halten bei Allah. Wir können unsere Wünsche nicht direkt an Allah richten. Genau das Gleiche, was die Sekten heutzutage machen. Sie sagen, ich kann nicht direkt Allah anflehen, ich muss sagen, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Hassan, O Hussein, O Ali, O Zainab, O Fatima, O dieser oder jener, damit diese dann sich einsetzen für mich bei Allah subhanahu wa ta'ala. Genau das Gleiche, was die Mushrikun gesagt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die sich anstelle von ihm Schutzherren nehmen, sagen, wir verehren sie nur, damit sie uns Allah näher bringen. Die Mushrikun, die Allat und Al-Uzza und Manat und so weiter angebetet haben, sie haben gesagt, guckt mal, wir wissen, die lenken nicht diese Welt. Das wissen wir. Allah, Subhanahu, der ist der Lenker aller Sachen. Aber wir können nicht direkt Dua machen. Wir müssen eine Umleitung nehmen. Indem wir diese Götzen bitten, bitte hilf mir. Also was meine ich jetzt? Bitte halte Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das hat Allah als Schirk definiert. Und deswegen darfst du nicht sagen, Madad ya Rasulallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Denn al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt doch selbst, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm auferlegt hat, dass er weder helfen kann, noch Schaden abwenden kann. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über Mu'min al-Yasin, und warum sollte ich nicht den verehren, der mich erschaffen hat und zu dem ihr zurückgebracht werdet? Soll ich etwa andere anstelle von ihm Götter nehmen?
Wenn der Allerbarmer mir Schaden zufügen will, nützt mir ihre Fürsprache nichts und kann mich nicht retten, dann wäre ich gewiss im deutlichen Irrtum. Also das war jetzt nochmal ein Beispiel. Mu'min Ali Yasin, also der Mu'min aus Surat Yasin, hat auch diesen Aspekt erwähnt. Keiner kann mich retten, außer Allah. Kommen wir nun zum Propheten, alayhi salatu wassalam. Was sagt Allah Azza wa Jal? Sprich, Allah gibt den Befehl an unseren edlen Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Sprich, ich vermag mir selbst weder Nutzen noch Schaden zu bringen, außer was Allah will. Und wenn ich das Verborgene wüsste, hätte ich mir wahrlich viel Gutes zugezogen und Schlechtes hätte mich nicht berührt. Ich bin nur ein Warner und Bringer froher Botschaft für Leute, die glauben. Denn diese Menschen, die Sekten, sie sagen, warum bitten wir an-Nabi alayhi salatu wassalam? Weil er lebt. Weil er lebt. Sie sagen, er ist in seinem Grab, aber er lebt. Gut, darüber können wir auch diskutieren, okay? Gehen wir mal davon aus, er würde leben. Gehen wir mal davon aus, er würde leben. Allah sagt zu ihm, während er noch gelebt hat, sagt den Menschen, ich kann weder helfen, Nutzen zu bringen, noch Schaden abzuwenden. Da war er noch bei am Leben und er hat gesagt, ich kann nicht helfen. Außer wenn Allah Azza wa Jal es mir erlaubt. Aber ich bin niemand, der einfach so drauf los helfen kann. Dann doch erst recht nach seinem Ableben, alayhi salatu wassalam. Ein zweiter Beleg ist sein Leben, die Sahaba, radiyallahu anhu. Es gab Situationen, da haben die Sahaba Hilfe gebraucht. Hat irgendein Sahabi gesagt, Madad ya Rasulallah. Nein. Ein Beispiel war, einige Sahaba sind hinausgegangen, eine Sariya, also eine Kompanie, ohne den Propheten, alayhi salatu wassalam. Ghazwa, da ist der Prophet dabei, alayhi salatu wassalam. Sariya, also eine Kompanie, die zieht hinaus, ohne den Propheten, alayhi salatu wassalam. Auf jeden Fall, sie kamen in einen Hinterhalt und wurden getötet. Da sagte einer der Sahaba, O Allah, gebe dem Gesandten Bescheid, was passiert ist. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es noch nicht gewusst, was passiert ist. Manchmal erklärt Allah azza wa jal ihm Geschehnisse, auch wenn sie fern sind, ja, al-wahy. Aber darum geht es jetzt nicht. Der Sahabi, und diese Sahabe, es waren ja mehrere Sahabe, wer von ihnen hat gesagt, oh oh, wir sind in einem Hinterhalt, jetzt brauchen wir Hilfe. Madad ya Rasulallah. Hilfe, Beistand, o Gesandter Allahs. Keiner. Das heißt also, die Sahaba selbst, radiyallahu anhum, würden sie wissen, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, helfen kann, dann hätten sie doch ihn angefleht. Aber sie wussten, das Bittgebet wird nur an Allah gerichtet und an keinen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Einer der Scheinargumente dieser Sekten lautet, aber Verstorbene können helfen. Khair inshallah, wie? Ja, Musa alayhi salam in der Himmelsreise hat dieser Umma geholfen. Wie denn? Indem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Ratschlag gegeben hat, dass die Gebete von 50 immer weniger wurden bis 5 Gebete. Also, und Musa war lange tot, alaihi salam. Also hat er geholfen. Deswegen dürfen wir die Toten anflehen. Also dass ein Qiyas ma'afariq, also ein Vergleich, obwohl Unterschiede vorhanden sind, ist ja offenkundig. Hat denn irgendein Mensch gesagt, O Musa, Madad, helf uns? Oder war der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei Musa höchstpersönlich und hat mit ihm geredet? Musa alaihi salam war mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen im Himmel. Sie haben miteinander geredet. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war mit seinem Körper und mit seiner Seele dort. Musa, seine Seele, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat die Seele von Musa in seiner Körperform gesehen. Aber der Körper der Propheten ist ja in der Erde. Aber die Seelen haben sich geformt, sodass An-Nabi alaihi salatu wasallam mit Musa gesprochen hat. Also kannst du da nicht ableiten, okay, also können Lebende die Toten anflehen. Oder hast du eine Himmelsreise und du gehst zu Musa und treffst ihn dann im Himmel oder Yusuf oder Ibrahim alaihi salam. Hat jemand von euch eine Himmelsreise gemacht? Also ist das ein gewaltiger Unterschied. Ebenso finden wir keinen der Sahabe, der das gemacht hat. Also, dass er nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Madad, ja Rasulallah. Sondern, das ist erst eingetreten, nachdem diese Sekten entstanden sind. Vorher war das nicht vorhanden. Also wir finden keinen Sahabi und keinen von den Tabi'in, die gesagt haben, Madad, o Gesandter Allahs, oder die den Gesandten sallallahu alaihi wasallam angefleht haben, wobei er gestorben ist, alaihi salatu wasalam. Sondern wir müssen unsere Bittgebete zu wem richten? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Thema natürlich, das Anflehen eines anderen außer Allah, ist natürlich ein Riesenthema, weil leider so viele Sekten das als Grundlage haben. Aber wir belassen es dabei, damit wir die Grundlage kennen. Zum Benehmen des Dua gehört, dass wir nur Allah jalla wa ala anflehen. Keinen anderen. Weder einen Menschen, noch irgendein Engel, noch irgendjemand. Weder Propheten, noch irgendein Wali. Hier vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Was ist, wenn ich Dua mache mit dem Rang des Propheten, alayhi salatu wassalam? Jahu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Also, dass ich sage, O Allah, aufgrund der Stellung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bei dir. Also, bijahi Rasulillah, bihaqi Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Die allermeisten Gelehrten und Rechtsschulen sagen, das ist nicht zulässig. Aber es wurde überliefert, dass Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, zwei Ansichten hat. Eine Ansicht stimmt überein mit dem Rest der Gelehrten, dass es nicht zulässig ist. Eine Ansicht besagt, es ist zulässig. Also wenn jemand sagt, bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So, wenn es jetzt Meinungsunterschiede gibt unter den Gelehrten, dann müssen wir doch schauen, was haben denn die Sahaba getan? Die Sahaba radiallahu anhum, von keinem wurde überliefert, dass er das getan hat. Von keinem Sahabi wurde überliefert, dass er gesagt hat, O Allah, ich bitte dich bei dem Rang des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei dir. Sondern sie haben direkt Dua gemacht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Also, wenn du ein Anliegen hast, flehe deinen Herrn an. Flehe deinen Herrn an. Du brauchst nicht einen anderen. Du musst nicht sagen, Ja Rabbi, ich bitte dich wegen dem und dem. Und erst recht nicht, also bitte nicht vermischen, diese Sache mit Tawassul bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, das ist ein Thema, da gibt es Meinungsunterschiede, okay? Wobei die Mehrheit sagt nein. Aber das andere, den Propheten anzuflehen, das ist Schirk, das ist was anderes. Also nicht, dass ihr sagt, okay, das ist das Gleiche, nein, nein, nein. Das eine ist, Ja Rabbi, ich bitte dich, Ja Rabbi, ich verlange von dir. Aber ich sage, da der Prophet dein Liebling ist, bitte ich dich, dass du mir hilfst. Das andere aber, was gar nicht geht, Ja Rasulallah, hilf mir. Ja Rasulallah, versorge mich. Ja Rasul, das geht gar nicht. Rasul sallallahu alaihi wasallam ist nicht der Versorger. Und das ist keine Missachtung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder von Al-Hassan oder Al-Hussein oder Ali radiyallahu anhum, weil diese Sekten sagen, ah, seht ihr, ihr hasst den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur weil ich keinen Schirk mache, hasse ich doch nicht den Propheten alaihi salatu wasallam. Ich kann ja den Spieß umdrehen und ihr hasst dann Allah subhanahu wa ta'ala oder nicht? Warum macht ihr euren Dua nicht direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala? Aber der Shaitan hat ihnen das verschönert, indem er sagt, ah, ich bin Sünder, ich bin so unrein, ich kann nicht direkt Allah anflehen. Wer hat das gesagt? Ganz im Gegenteil. Allah Azza wa Jalla sagt im heiligen Hadith, wenn der Erste von euch oder wenn ihr alle an einer Stelle wärt, alle Jinn, Ins, alle Geschöpfe, und ihr bittet mich, dann werde ich euch geben und das wird von nichts mindern an meinem Besitz. Er hat nicht gesagt, nein, ihr könnt nicht mich anbeten. Ihr müsst erstmal gucken, wer Fürsprache für euch hält. Allah ist großzügig. Jalla Jalaluhu. Der nächste Punkt beim Benehmen, beim Bittgebet ist, dass man kein Dua macht gegen jemanden. Besonders nicht gegen die Familie, eigene Familie, gegen seinen Besitz, gegen seine Kinder, gegen sein Leben. Es gibt einige, wenn sie sich aufregen oder so, wollen sie sich selbst schaden. Indem sie Dua machen, möge Allah uns davor bewahren, ja, damit er zeigt eben, ja, oder diese Emotion, dann sagt er, ja, dann möge Allah mir dies und jenes geben, möge Allah bewahren. Und dann sagt er, den Tod, die Krankheit. Er bittet Allah, Jalla wa Ala, dass er ihm, diesen Bittenden, diese schlechte Sache gibt. Und das ist fatal. Was ist, wenn Allah dieses Bittgebet erhört? Du bist weg. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Isra, وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Und der Mensch, Al-Insan, bittet das Schlechte, so wie er das Gute bittet. Also er bittet von Allah subhanahu wa ta'ala das Schlechte, so wie er von Allah das Gute bittet. Das sollst du nicht machen. Du sollst nur das Gute von Allah verlangen. Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagt, لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. Macht kein Dua gegen euch selbst. وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ. Macht kein Dua gegen eure Kinder. Manche Eltern machen Dua gegen ihre Kinder. Was bringt das, bitteschön? Er hört dir nicht zu, okay? Er widersetzt sich, okay? Wenn du jetzt sagst, möge Allah dich vernichten, hört er dir dann besser zu? Anstatt dass du sagst, möge Allah dich recht leiten, Allah yehdik. Dann wird er doch erzogen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du sagst, möge Allah dich vernichten und ich hoffe, du kriegst die schlimmsten Strafen und die schlimmsten Krankheiten. Warum? Was bringt das jetzt? Rückgängig kannst du es nicht mehr machen. Rückgängig kannst du es nicht mehr machen. Ihr kennt diese Geschichte. Wie hieß er nochmal? Seine Mutter hat ihn gerufen. الذي كان يصلي وأمه نادته والرضيع تحدث في الراهب. Auf jeden Fall, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall. Jurayj, Allah yiftah alayk wa barik fiik. Er hat gebetet und seine Mutter hat ihn gerufen. Und sie dachte, er wollte nicht zu ihr. Er wollte nicht zu ihr, hat sie ignoriert. Also hat sie Dua gegen ihn gemacht, möge Allah dich prüfen mit einer Sache. Und er war jemand, der war sehr gottesfürchtig und hat viel angebetet. Auf jeden Fall, um jetzt nicht die Geschichte ausführlich zu erwähnen, er wurde beschuldigt, dass er Vater eines unehelichen Kindes ist. Eine Frau hat gesagt, das ist der Vater. Auf jeden Fall, das Kind hat dann gesprochen, nein, das ist nicht mein Vater, sondern der ist mein Vater. Die Moral von der Geschichte ist, er hat ja nichts Schlimmes getan. Aber der Dua der Mutter. Dua der Mutter oder auch des Vaters. Und einige sagen, der Dua des Vaters ist noch schlimmer. Warum? Der geht nicht rückgängig. Die Mütter sind emotionaler, die können dann sagen, ja Rabbi, hilf ihm. Und der Vater ist vielleicht manchmal härter. Al-Muhim, auf jeden Fall, beides ist fatal. Deswegen mach keine Dua gegen deine Kinder. Was ist, wenn es einen Moment trifft, in dem Allah die Bittgebete erhört? Dann wirst du es bedauern, dass du Dua gemacht hast gegen deine Kinder oder auch gegen dein Vermögen, ja, oder irgendetwas anderes. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam sagte auch in einem anderen Hadith: Macht kein Dua gegen euch selbst, sondern nur mit Gutem, also macht Dua für euch. Denn die Engel sagen Amin nach euren Bittgebeten. Das sind Engel. Und wenn ein Engel Amin sagt, das war's dann. Deswegen musst du aufpassen. Du möchtest, dass deine Kinder sich verbessern, mach Dua für sie und nicht gegen sie. Das nächste Benehmen ist, dass man nicht schreit beim Dua. An-Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin. Und Allah azza wa jalla sagt, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Also, Allah Azza wa Jalla sagt, bittet Allah inständig und leise. Er liebt nicht die Übertretenden. Die Übertretenden, in welchem Kontext ist jetzt die Ayah? Es geht um Dua. Also übertreten, also übertreiben im Dua. Übertreiben im Dua erwähnen die Gelehrten zwei Formen. Einmal zu übertreiben, indem du laut bist. Einige schreien. Ja, geht's noch? Warum schreist du so? Allah Azza wa Jalla ist allhörend. Es mag ja sein, du bist ein bisschen emotionaler. Ja, Rab, okay, aber doch nicht jetzt noch lauter. Das heißt also, du sollst nicht übertreiben in deinem Ton. Das ist eine Übertreibung, Übertretung. Die zweite Übertretung ist, dass du was Falsches bittest von Allah. Innahu la yuhibbul mu'tadin, er liebt nicht die Übertretenden, Übertreibenden, diejenigen, die was Falsches bitten. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith sagte, Allah nimmt die Wünsche an, also oder er hört die Bittgebete, solange es nicht ein Bittgebet ist für eine Sünde oder um Beziehungen zu trennen. Das ist nicht anständig, dass du Allah anflehst, ja Rabbi, bitte vernichte sein Vermögen. A'udhu billah. Warum denn das? Natürlich, Dua gegen Gewalttätige, gegen Tyrannen, gegen jemand, der etwas Schlimmes getan hat. Das ist, Nabi sallallahu alaihi wasallam hat auch mal Dua gegen Leute gemacht. Das waren wirklich sehr schlimme Leute, die Muslime bekämpft haben und weiterhin bekämpfen wollten. Aber das war nicht der Grundzustand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war vereinzelt. Aber ansonsten allgemein, als die Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam eines Tages gekommen sind und ihm gesagt haben, mach Dua gegen diese Leute, dann hat er gesagt, ja Rabbi, bitte leite sie recht. Anstatt, dass er Dua gegen sie gemacht hat. Und ich glaube, es war Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, als man ihm gesagt hat, mach doch Dua gegen Al-Hajjaj ibn Yusuf, dass der weg ist, dann sagt er, was ist, wenn dann ein noch schlimmerer kommt? Kann immer schlimmer werden. Und die Salaf sagten, wenn ich wüsste, ich hätte nur noch einen Wunsch frei, dann würde ich diesen Dua benutzen für den Herrscher, dass Allah ihn recht leitet. Dass du also Dua machst. Denn, warum gerade das? Warum macht er nicht Dua für sich? Ja, der macht Dua, damit die ganze Gesellschaft was davon hat. Wenn der Herrscher gottesfürchtig ist, gut ist, dann haben alle Menschen was davon. Deswegen sagte er, einer der Salaf, wenn ich wüsste, ich habe noch einen Wunsch frei, dann würde ich ihn widmen für den Herrscher, dass Allah Azza wa Jal ihn zum Guten führt. Das nächste Benehmen ist, dass man die Sünden zugibt. Wir haben ja das letzte Mal erwähnt, wenn wir ein Dua beginnen, sollen wir was zuerst machen? Was war erstens? Allah loben. Zweitens, genau, die Segenswünsche aufsagen. Ja? Genau, beim Lob Allahs, die Namen Allahs erwähnen und am besten passende zu deinem Anliegen. Ja? Du brauchst Versorgung, oh du Allversorger, du brauchst Vergebung, oh du Allvergebender. So, dazu gehört auch, dass du ein Geständnis aufsagst. Ein Geständnis. Ja Rabbi, ich habe gesündigt. Das sagst du jetzt nicht vor den Leuten, zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Du suchst dir einen Moment. Du willst was von Allah. Aber zuerst sagst du ihm, ja Rabbi, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich gesündigt habe. Es tut mir leid, dass ich meine Pflichten vernachlässigt habe. Woher haben wir das? Das haben wir aus dem Bittgebet, welches genannt wird, Majestät der Bittgebet. Sayyidu al-Istighfar. Allahumma anta Rabbi. O Allah, du bist mein Herr. Khalaqtani wa ana abduk. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener. Wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't. Und ich halte mich an das Versprechen und an den Bund, solange ich kann. Also ohne dich kann ich es nicht. Ich brauche dich, ja Rabbi. Wa ana ala ahdika wa'dika ma istata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Ich suche Zuflucht bei dir vor dem Schlechten, was ich angestellt habe. Abu'u laka bi ni'matika 'alay. Ich gebe zu all die Gaben, die ich erhalten habe von dir. Wa abu'u bi dhanbi. Und ich gestehe meine Sünden. Faghfirli, so vergebe mir. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Denn es gibt keinen anderen, der die Sünden vergibt, außer dir. Das ist die beste Form des Istighfar. Sayyidul Istighfar. Majestät der Bittgebete um Vergebung. Warum? Weil du Sünde und Gabe erwähnt hast. Und das ist das Mittel, um sich zu erwecken, um aufzuwachen. Denn diese Stufe der Wachsamkeit, Al-Yaqadha, wie Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala erwähnte, Al-Yaqadha, wie kommen wir dazu, dass wir aufwachen? Indem wir die Gaben und die Verbrechen vergleichen. Du hast Gaben bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst sehen, du kannst sprechen, du kannst denken, du kannst gehen, du kannst sitzen, du kannst schlafen, du kannst springen. Allah azza wa jalla hat dir diese Gaben gegeben. Was hast du getan? Verbrechen. Gesündigt hast du. Du hast Pflichten vernachlässigt. Rechte nicht eingehalten. Wenn du das vergleichst, ja Rabbi, du hast mir das gegeben. Aber ich habe es leider missbraucht, deine Gabe. Das ist wie dieser Überbrückungskabel. Der Motor läuft nicht, brauchst du Überbrückung. Damit der Motor wieder läuft. Dieser Schlag. Und deswegen, Al-Yaqadha ist ja was? Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, oder Abu Ismail Harawi, der Verfasser von Manazil al-Sa'irin, sagte, hier in Zi'ajul Qalb, die Unruhe des Herzens. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. اليقظة. Ist die Unruhe des Herzens. Warum? Durch den Schreck des Erwachens aus dem Schlaf der Achtlosigkeit. Man wacht auf. Ich muss zu Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir mal vor, du hast einen Termin verschlafen. Wie wachst du dann auf? Ich bin, ist es, Termin verpasst. Gut, es gibt solche Leute, ja, die, selbst wenn sie ihre Termine verpassen, die als ob nichts. Aber sagen wir mal, es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Termin. Ein Job, 10.000 netto am Tag. Dann würdest du nie im Leben so aufwachen. Oder nicht? Der Muslim, der aufwacht, wacht auf, dass er zu spät dran ist. Die anderen sind schon lange voraus, die Gottesfürchtigen, diejenigen, die Allah lieben, subhanahu wa ta'ala. Und ich bin noch am Schlafen. Wie wache ich auf? Durch diese zwei Sachen. Al-Muqayasa, also diese Al-Muqarana, also dieser Vergleich zwischen Gabe Allahs und Verbrechen, Jinaya. Er sagt Ni'amullah und Al-Jinaya. Jinaya ist Verbrechen. Dass du das vergleichst. Das ist diese Wiederbelebungsmaßnahme. Kennt ihr diese Wiederbelebungsmaßnahme? Du bist am Schlafen. Du bist bewusstlos. Du bist ertrunken in deinen Sünden. Du musst jetzt aufwachen, so geht's doch nicht weiter. Wie? Indem du erst einmal gestehst, wer hat dir diese Gaben gegeben? Deswegen, abu'u laka bi ni'matika alay. Das ist Nummer eins. Du musst erst mal gestehen, von wem kommen denn die Gaben? Ja'ni, du musst dir das bewusst machen, vor Augen halten. Denn wir leben ja in den Gaben Allahs. Wir schwimmen, wir tauchen ein in den Gaben Allahs, subhanahu wa ta'ala. Wie viele Gaben hast du? Du bist bei Verstand. Stell dir mal vor, du hast keinen Verstand. Stell dir vor, du hast keinen Verstand. Wie viel hast du bezahlt, dass du bei Sinnen bist? Wie viel hast du bezahlt? Es gibt Menschen, möge Allah sie heilen, die haben ihr Verstand verloren. Entweder Fehlgeburt, war nicht so viel Sauerstoff, Allahu Akbar, irgendwas, ein Schaden im Gehirn, sie sind nicht mehr bei Verstand. Allah hat dich gerettet. Möge Allah unseren Verstand bewahren und segnen und uns erlauben, ihn zu nutzen, um näher zu kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Was machst du mit diesem Verstand? Derjenige, der diesen Verstand nicht hat, der kann ihn ja nicht benutzen. Der wird Sachen machen, wo du sagst, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Dieser arme Mensch, ja, der weiß nicht, was er tut. Der hat dieses Verhalten, ein geisteskranker Mensch. Du bist nicht geisteskrank. Allah Azza wa Jal hat dir diesen Verstand gegeben. Was machst du damit? Du benutzt dieses Gehirn, dieses gewaltige Geschöpf. Kein Rechenzentrum der Welt ist so wie ein Gehirn. Und du benutzt es, um deine nächste Sünde zu planen. Wann kann ich? Mache ich so? Nee. Da. Und dann, du benutzt dein Erinnerungsvermögen, ja? Ah, da gab's doch. Genau. Hat Allah dir deine Gehirnmasse gegeben, damit du Sünden planst? Das ist gerade, was passiert jetzt bei dir in deinem Herzen? Diese, wie nennt man diese Massage? Herzdruckmassage. Seht ihr, das ist gerade das Aufwachen. Ich habe ja einen Verstand. Den habe ich ja missbraucht. Deine Ohren, dein Geld, ist ja egal was. Deine Kraft, dein Körper, dein Aussehen. Was machst du damit? Näher zu kommen zu Allah Azza wa Jal? Oder dich von Allah zu entfernen? Hat Allah dir deinen Verstand weggenommen, nachdem du eine Sünde geplant hast? Wer von euch ist geisteskrank geworden? Er hat an eine Sünde gedacht. Weißt du was? Ich mache jetzt das und das. Da gehe ich hin und so. Und du hast es dann auch gemacht, diese eine Sünde. Wer von euch, sobald er die Sünde gemacht hat, war es das. Geisteskrank. Allah hat ihm die Gabe entzogen. Jemand von euch? Wer von euch hat irgendwie gelästert, gelogen? Auf einmal, er kann nicht mehr reden. Allah hat ihm diese Gabe, die Zunge, hat er ihm weggenommen. Jemand von euch? Das ist der nächste Druck. Und wieder missbrauchst du diese Gabe. Hat er sie dir jetzt weggenommen, nachdem du diese Gabe 10-mal missbraucht hast? Nein. Du kannst immer noch reden. Und nicht nur eine Sprache. Du kannst verschiedene Sprachen reden. Und was machst du? Ich sündige mit verschiedenen Sprachen. Möge Allah uns bewahren. Du hast Finger bekommen. Was machst du mit deinen Fingern? Du kannst tippen im Handy. Was tippst du im Handy? Du kannst teilen. Du kannst scrollen. Schon mal Schmerzen am Daumen gehabt? Vor einer Woche hatte ich so eine Entzündung hier. Ich dachte, der Daumen explodiert. Subhan Rabbi al-Azim. Subhan angeschwollen, Subhanallah. Ja, möge Allah uns unsere Sünden tilgen durch Schmerzen. Du kannst nichts mehr machen, wenn du deinen Daumen nicht... Ist ja egal, Daumen, Kleinfinger, ist ja egal. Ein Finger ist nicht gesund, du kannst nichts mehr machen, oder nicht? Ein bisschen, du hast ein bisschen zu heißen Kaffee getrunken oder zu heißen Tee. Aber dieser Tee, Allah ibarik fikum, yahfadkum, jamil, mashallah. أنا بقول لهم إذا لو كان الشاي حر واحد يحترق لسانه بس الله يفتح عليك ويرويك من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم تمام التمام. Dann kannst du nicht mehr sprechen, oder? Geht nicht mehr. Darüber zu denken, wenn du diesen Dua aufsagst, Sayyidul Istighfar, du sollst nicht, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Du sollst diese Worte genießen. Also machst du dir einen Plan. Ich sage jetzt, Sayyidul Istighfar ist ja Adhkarus Sabah wal Masa, gehört dazu. Morgens und abends sollst du diesen Wicker sagen. Einmal morgens, einmal abends. Guck mal, wie oft du diese Wiederbelebungsmaßnahme bekommst. Zweimal am Tag. Damit dein Herz wieder pumpt, Iman pumpt durch deinen ganzen Körper. Wenn du also morgens das sagen möchtest, Sekunde. Welche Gabe werde ich jetzt erwähnen? Ich sage ja nicht die Gabe, sondern Abu Ulaka bini'matika alayya. Wenn ich das sage, Abu Ulaka bini'matika alayya, ni'mat al-lisan. Heute rede ich über, also denke ich über ni'mat al-lisan. Was? Ich darf Koran lesen. Allah. MashaAllah. Stell dir mal vor, du darfst nicht Koran lesen. Du willst sagen, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Kannst du nicht. Deine Zunge funktioniert nicht. Oder Gesichtslähmung. Kannst nicht mehr schön Koran lesen. Du kriegst kein Wort mehr raus. Möge Allah uns bewahren. Ja Rabbi, lass uns den Koran rezitieren, bis wir sterben, ja Rabbi al-Alamin. Lass uns den Koran rezitieren mit unseren letzten Atemzügen, ja Rabbi al-Alamin. Stell dir das mal vor. Und? Liest du Koran? Warum hast du eine Zunge? Nur um über die Dunya zu reden? Weißt du was? Und Angebot und dies und hast du das nicht gesehen und hast du... Wallah, wenn das jetzt was Nützliches wäre. Ah, der Spieler. Und für wie viel wurde der gekauft? Der wurde... Ah, was hat der? So und so viele Millionen hat der. Und wo spielt er? Und die Leute reden eine Stunde lang oder sogar länger über irgendeinen Fußballer. Diese Stunde, du wirst Yawm al-Qiyamah hoffen, du hättest einmal in dieser Stunde gesagt, La ilaha illallah. Du hättest einfach nur Alif Lam Mim gesagt. 30 Hasanat. 30 Sünden weg. Also dieser Dhikr, Barakallahu fikum, wenn wir ihn aufsagen, morgens und abends, und also es ist jetzt nicht so, dass es verboten ist, öfter, du sollst öfter aufsagen, aber wenn du ihn aufsagst, morgens und abends, dann nicht einfach so, ich sage einfach die Adhkar auf und das war's. Nein. Welche Ni'ma, welche Gabe benutze ich jetzt? Und welches Verbrechen? Al-Lisan? Ich habe gelogen. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ja, und jetzt, was ist mit Lüge? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, es mag sein, dass jemand etwas ausspricht und er wird 70 Jahre tief in der Hölle fallen. Ja, Latif, ja Rabbi. Du fällst, möge Allah uns davor bewahren, nicht du. Er, dieser, der keine Taube gemacht hat, er fällt 70 Jahre runter. 70 Jahre ist er am Runterfallen. Und Jahannam hat ja Darakat. Wenn es aufgeht, nennt man das im Arabischen Darajat. Wenn es runtergeht, nennt man das Darakat. Also die Stufen im Keller sind Darakat. Und die Stufen für Dachboden sind Darajat. Also die Darakat, also wenn es runtergeht, also schaut euch diese arabische Sprache an, ist einfach fantastisch. Ich einfach Stufe, Assalamu alaikum. Ja, wohin geht's denn? Geht's nach oben, geht's nach unten? Das heißt also, diese Stufen, ja, das ist ja richtig tief. Möge Allah uns davor bewahren. Und man hat gar nicht darüber nachgedacht, Man wusste, es ist schlimm. Wenn man es nicht wusste, ist wieder was anderes. Man wusste, es ist nicht schlimm, aber man hat nicht darüber nachgedacht, wie verheerend diese Aussage ist. Ich sag einfach mal über meinen Bruder irgendwas. Egal, ich will ihm eine reinhauen, das ist egal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer über seinen Bruder was sagt, das gilt natürlich auch für Frauen, ja, wenn die Schwester über die Schwester was sagt, was nicht stimmt, der wird wo landen? In Radratul Khabal. Dann haben die Sahaba gefragt, was ist das? Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, das sind die Ausscheidungen der Höllenbewohner, die Exkremente der Höllenbewohner. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah unsere Zungen reinigen. Seht ihr, Ad-Du'a oder auch Ad-Dhikr, wenn man ihn aufsagt und auch dabei überlegt, was sage ich denn gerade? Was will ich denn mit dieser Aussage? Dann wird mein Herz wiederbelebt. Diese Wiederbelebungsmaßnahme benötigen wir immer. Inshallah ta'ala machen wir dann an dieser Stelle das nächste Mal weiter. Möge Allah Azza wa Jal uns näher bringen zu ihm, subhanahu wa ta'ala. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen und Zungen immer ihn erwähnen lassen. Möge Allah Azza wa Jal uns zu den Wachsamen zählen und möge Allah uns vor der Achtlosigkeit bewahren. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.